Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen zum Arzt und keiner hat Zeit. So passiert an vielen Orten in der Schweiz tatsächlich. Es ist heute etwa recht schwierig, um bei einem Hausarzt einen Termin zu kriegen. Sie können keine neuen Patienten mehr nehmen, heisst es dann häufig. Auch Organisationen wie eine Spitex sind gefragter denn je. In Zukunft darf sich die Situation noch zuspitzen. Wir werden immer älter und es gibt immer mehr chronisch Kranke, die nicht ins Spital gehören, aber gleich Pflege brauchen. Es stellt sich die Frage, wohin führt das? Wie gut ist jeder für sich vorbereitet und wie soll die medizinische Grundversorgung in Zukunft aussehen? Die Karin Frey, sie leitet das Doppelpunktforum und redet mit Fachleuten.
Und die Fachleute sind folgende. Ich habe mir die Präsidentin vom Spitex-Verband Schweiz, Stefanie Mürikofer, dann aus dem Vorstand vom Schweizerischen Verband der Haus- und Kinderärzte Margot Enz. Und die dritte Runde ist Ann-Sibyl Götschi. Sie ist von Haus aus Ärztin und arbeitet aber heute für ein Unternehmen, das Ärzte-Netzwerk managt. Ann-Sibyl Götschi, bevor wir uns in die Diskussion stürzen, können Sie uns ganz kurz erklären, um was es genau geht in Ihrem Job, beziehungsweise was hat Ihr Job mit den Hausärzten und der Pflegesituation zu tun?
Es sind unterdessen mehr als die Hälfte der Hausärzte in Ärztenetz organisiert. Es sind 80 Hausarztnetze, die es bereits gibt in der Schweiz. Und unsere Firma betreut einen Teil davon, von diesen Ärztenetz, im Bereich von Verhandlungen mit Krankenkassen, im Bereich vom Organisationsaufbau und in der Weiterentwicklung von diesen Ärztenetzwerken.
Und das Netzwerk selber braucht es, um verhandeln mit der Krankenkasse?
Es braucht es für die neuen Formen von Versicherungsmodellen, für die Hausarztmodelle, vor allem für die mit Budget, mit Verantwortung.
Gut, da kommen wir schon zumindest ins Thema rein. Da reden wir nachher drüber. Margot Enz, Sie sind ja nicht nur im Verband von der Haus- und Kinderärzte, Sie sind selber auch Hausärztin. Wir haben gehört, die Hausarztpraxen sind überfüllt. Wie geht es Ihnen als Hausärztin?
Eigentlich nach wie vor blendend. Ich habe einen wunderbaren Beruf, einen spannenden Beruf und muss sagen, das ist immer noch meine Hauptpassion. Also die Arbeit beim Berufsverband, das pflege ich einmal als Hobby zu bezeichnen. Schwieriger wird es in der Praxis, wenn man, wie gesagt, muss Patienten sagen, ich habe im Moment keine Möglichkeit, neue Patienten aufzunehmen. Das macht es nicht einfach.
Ist Ihnen das auch schon passiert?
Ja, das ist mir wiederholt passiert.
Stefanie Mürikofer, auch Organisationen wie die Spitex sind gefragt. Wenn man jetzt bei der Spitex den Puls misst, wie geht es ihr?
Ich würde sagen, der Spitex geht es grundsätzlich gut. Es ist eigentlich etwas Schönes, wenn man gebraucht wird. Natürlich haben wir gewisse punktuelle Engpässe beim Personal. Aber das hat es auch früher schon gegeben. Und es sind in erster Linie eigentlich kleinere Organisationen, die betroffen sind, die einfach bei Nachfrageschwankungen ein bisschen mehr Mühe haben. Was uns Sorgen macht im Moment, das ist die Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung. Ursprünglich haben ja Gesundheitsdirektoren mal wollen, dass in der Spitex Patienten keine spezielle Beteiligung müssen zahlen müssen. Und in der Zwischenzeit haben verschiedene Kantone das aber aus finanziellen Gründen, finanziellen Überlegungen umgestoßen und werden die Patientenbeteiligung von 20% verlangen. Das kann für einzelne Patienten eine Belastung über 5'000 Franken pro Jahr ergeben. Das ist relativ viel im ambulanten Bereich. Und hier versuchen wir im Moment mit dieser Situation konstruktiv umzugehen, aber es ist nicht ganz einfach.
Und was hätte das für Folgen, dass die sich eine Spitex nicht mehr leisten können, zum Beispiel?
Es kann sein, dass sie sich Spitex nicht mehr leisten können. Und das wäre natürlich katastrophal, weil bei jedem Patienten haben wir eigentlich noch einen pflegenden Angehörigen, sei es jetzt ein Partner oder eine Partnerin oder eine Tochter oder ein Sohn. Und die werden natürlich dann viel, viel mehr belastet, brennen auch sehr viel stärker aus. Wir haben die Belastungen in einer Studie das Jahr können messen und natürlich gesehen, dass vor allem Partner, Partnerinnen, die pflegen zum Teil 60 Stunden in der Woche und mehr. Und wenn man dann keine Hilfe mehr hätte, dann wäre das katastrophal. Dann würden die Leute wahrscheinlich sehr schnell selber krank und die betroffenen Patientinnen und Patienten könnten gar nicht mehr daheim gepflegt werden.
In dieser Stunde werden wir darüber reden, wie die Zukunft aussieht von der medizinischen Grundversorgung, gerade auch das Zusammenarbeiten miteinander, Hausärzte, Spitex etc., Ärzte-Netzwerk, für das eben die Situation sich entspannen kann. Ich möchte Sie daheim ermutigen, uns anzuleiten. Was für Erfahrungen machen Sie daheim mit Hausärzten und Pflegeorganisationen? Sind Sie selber auch schon aufgelaufen und haben keine Hilfe bekommen? Wo erleben Sie Schwierigkeiten? Oder was läuft vielleicht auch wie am Schnürli? 0848 440 222 ist die Telefonnummer. Trigarda Simonette nimmt das Telefon entgegen. Ihr könnt Sie anrufen auf 0848 440 222. Was für Erfahrungen machen Sie daheim mit Hausärzten und mit Pflegeorganisationen? Ich möchte mit Ihnen drei gerne noch ein bisschen vertiefen, wo eigentlich der Schuh drückt bei dieser ganzen Grundversorgung, die eben ausserhalb vom Spital ist, im ambulanten Bereich. Jetzt habe ich noch gelesen, wir haben rund 30'000 Ärztinnen und Ärzte. Das sind 400% mehr als vor 50 Jahren. Margot Enz von Hausärzte Schweiz, warum ist das zu wenig?
Also ich denke, es gibt viele verschiedene Gründe für die Erklärung, warum das eigentlich der Bedarf an medizinischen Leistungen eben auch sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren und weiterhin wird zunehmen. Wir haben es schon gehört, es ist das Älterwerden von unserer Bevölkerung. Wir haben viel mehr ältere Menschen, die Lebenserwartung ist gestiegen. Die älteren Menschen haben häufig auch mehrere Krankheiten. Sie sind chronisch krank, sie brauchen mehr Betreuung, Unterstützung, auch in medizinischer Hinsicht. Dann haben wir viel bessere medizinische Angebote. Wir können verschiedene chronische Krankheiten, die früher vielleicht die 1-2 Jahre zum Tod geführt haben, heute 10-15 Jahre weiter betreuen. Wir haben Zivilisationskrankheiten. Die Leute sind gestresst am Arbeitsplatz. Sie brennen aus, sie mögen nicht mehr.
Diabetes? Diabetes 2 zum Beispiel auch, oder?
Diabetes 2, Bluthochdruck, Herzkrankheiten etc. Und mit all diesen Sachen kommen sie vermehrt zum Arzt. Ein wichtiger Grund, den ich hier auch noch erwähnen möchte, ist die Informationsmöglichkeit der Leute. Man kann lesen, man kann Fernsehen schauen, man kann im Internet rumsurfen, man findet immer mehr Informationen und wird dabei sehr schnell krank. Und muss zum Arzt, um sich bestätigen zu lassen, dass dem häufig nicht so ist.
Also haben Sie da viele eingebildete Kranke?
Ich möchte das nicht als eingebildete Kranke bezeichnen. Das sind Menschen, die irgendein Symptom haben, einen Fleck auf der Haut, es tut ihnen nicht mehr weh. Und dann gehen sie sehr schnell schauen, was könnte das sein. Und da findet man die ganze Palette von einer einfachen, banalen Geschichte bis zu einer schwersten Krankheit. Und das macht in aller Regel Angst und verunsichert. Und die Leute kommen dann und oft kann man sie zum Glück einfach auch beruhigen und sagen, dass es nichts Schlimmes ist.
Also grundsätzlich ist das schon nichts Schlechtes, wenn man sich vorher im Internet oder wo immer informiert und dann kommt?
Ich finde es nicht schlecht. Ich merke einfach, dass es für viele Leute überfordernd ist. Ich habe gerne informierte Patienten, aber wenn es dann so ist, dass sie eher unsicherer werden, weil sie ja dann vielleicht nicht gut einschätzen können, habe ich jetzt einen harmlosen Hautfleck oder ist es ein bösartiger Krebs, dann führt das zu Folgekonsultationen bei uns, die nicht immer nötig wären.
Hansi Wilgötsch, ich kann das Problem auch sein, dass man heute einfach wie auch zu viel machen kann?
Ich glaube, in der Medizin kann man heute sicher sehr viel mehr machen als vor 50 Jahren. Das ist unbestritten. Ich persönlich bin froh, dass ich die Medizin von heute habe und ich möchte nicht mit der Onkologie von den 80er Jahren oder der Chirurgie von den 70er Jahren behandelt werden, wenn ich etwas habe. Allerdings, weil man so viel machen kann, wirkt das natürlich dann für gewisse Leute ein bisschen wie ein Selbstbedienungsladen. Also das ist auch ein bisschen etwas, die Ansprüche an die Medizin sind unterdessen auch sehr hoch.
Das kann ich nur unterstützen. Wenn man bedenkt, dass die Hausärzte eigentlich 90% von allen Patienten, die zu ihnen kommen, abschliessend behandeln, also können anschauen, Diagnosestellen behandeln und wieder heilen. Und nur 10% nachher wirklich weitergeht an die Spezialisten. Da kann man sich vorstellen, wenn der Strom zunimmt, eben, wo zum Teil durch so Begehrlichkeiten oder Möglichkeiten geweckt wird, dass das dann in erster Linie bei uns einen Anstieg gibt.
Stefanie Mürikofer vom Verband Spitex.
Ich denke, gerade für die älteren Leute, wo, ja, heute, wo wir heute sehr viel mehr haben, kann das auch ein ganz grosser Vorteil sein, dass man jetzt eben mehr machen kann. Weil das ist noch gar nicht so lange her, dass man bei über 80-Jährigen keine neuen Hüftgelenke können implantieren konnte, vor allem wegen der Narkoseproblematik. Heute kann man das. Und das hilft, dass die Leute nachher daheim bleiben können, dass sie wieder mobil sind, dass sie nicht in den Rollstuhl müssen und dass sie auch nicht ins Pflegeheim müssen. Und dann muss man einfach auch mal Gesamtrechnung machen und sagen, was kostet auf der einen Seite die Operation und was würde es kosten, wenn der Mensch ins Pflegeheim müsste und man die 80'000 oder was auch immer Franken pro Jahr müsste aufbringen, für den Menschen dort zu betreuen. Also das ist ganz abgesehen jetzt von der positiven Auswirkungen auf die Psyche des Menschen.
Vielleicht würde man es dann von der anderen Seite anschauen, wenn man sagt, okay, wir brauchen mehr Ärzte, die Situation verlangt das, die Medizin, der Zustand, wo sie drinnen ist, verlangt das. Warum produzieren wir denn nicht mehr Ärzte? Läuft auf Seite von Ausbildung etwas schief, Margot Tenz?
Ja, ich denke, dort hat man wirklich Fehlentscheidungen gemacht. Wir sind der Meinung, dass der Numerus Clausus, den man vor einigen Jahren eingeführt hat, zu einem falschen Zeitpunkt gekommen ist. Es ist dort bereits erkennbar gewesen, dass sich ein Ärztemangel wird anbahnen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht einfach Ärzte ausbilden, ohne dass man nachher auch Gewähr hat, dass man die dann dort hat, wo man sie effektiv braucht. Und damit spreche ich jetzt natürlich den Hausärztemangel an, wo krass ist, wo wir jetzt schon haben. In 6 Jahren zum Beispiel gehen 50% der jetzt tätigen Hausärzte erreichen das Pensionsalter. Vielleicht können sie sich noch nicht pensionieren lassen, weil es keine Nachfolger haben. Und in 11 Jahren werden das 75% sein. Das heisst, wir müssten in 6 Jahren etwa 3'200 neue Hausärzte haben, um das Pensum, das frei wird, im gleichen Ausmaß können abzudecken. Und das ist tatsächlich ein schwieriges Thema.
Würde das heissen, dass sich vielleicht auch die Ausbildner selber an der Uni sich ein bisschen an der Nase nehmen müssten, sagen, hey, es ist auch ganz toll, wenn man Hausarzt wird und nicht nur, wenn man imageträchtiger Chirurg wird?
Ich denke, der Hauptgrund ist, dass der hausärztliche Beruf sollte aufgewertet werden und wieder mehr Wertschätzung erfahren, dass lustvoller ist für die jungen Menschen, Hausarzt zu werden. Dazu braucht es einiges. Also wir brauchen gute Infrastrukturen, die adäquat vergütet werden. Wir brauchen neue Praxisformen, dass wir auch unser Privatleben neben ihnen leben können. Die jungen Nachfolger, die wollen nicht mehr 80, 90 Stunden in der Woche arbeiten, sondern noch 50. Es braucht viele Schritte.
Aber eben der interne, ich will sie einfach nicht ganz schleifen, dass man halt schon in der Ausbildung, wie sagt, das ist ein toller Beruf. Also so, was mir rund um die Ohren gekommen ist, kommt immer so ein bisschen durch, ja, also Hausarzt, vergiss es, macht das gar nicht.
Da haben wir sehr viel geleistet. Es gibt jetzt an jeder Universität das Institut für Hausarztmedizin mit sehr engagierten Hausärzten, die das leiten. Es gibt Mentoring-Programme, wo Studenten zu Hausärzten gehen, schon vom ersten Jahr an, können einen halben Tag oder einen Tag schauen, spüren, was dort geht. Das geht durch die ganzen 6 Jahre Studium. Zum Teil sind es am Schluss mehrere Tage aneinander beim Hausarzt. Also da wird sehr viel gemacht.
Also ich habe ja eigentlich den Beruf nicht gewählt, weil ich damals, das ist jetzt zu grauen Vorzeiten, nicht gerade eine besonders gute Einführung hatte an dem Hausarztmedizintag. Also Da hat die Hausärztin ganz furchtbar vor sich eingejammert, was sie dann die Ärmsten sind und ihrem Mann gehen Velo fahren und sie müssen Kinder betreuen, worauf ich dann beschlossen habe, also mit dem Image, da kann ich mich nicht so identifizieren. Ich weiss, dass es heute anders ist und da haben auch ein paar Ärztenetz, haben da ganz super Jobs geleitet, Vintimed zum Beispiel, die machen jetzt ab nächstem Jahr dann ein Projekt, wo fix zwei Assistentenstellen in dem Netz sind, wo immer aus dem Spital dann Assistenten zu verschiedenen Hausärzten gehen für jeweils 6 Monate, sodass die auch den Hausarztberuf kennenlernen und dann hoffentlich natürlich auch sich dafür entscheiden.
So wie Sie jetzt reden, dann sind die Aussichten gut.
Sie lachen. Ich glaube, man muss auch ehrlich sein, dass hier natürlich die finanziellen Anreize auch eine grosse Rolle spielen. Sie verdienen einfach als Chirurg im Spital deutlich mehr Geld, als wenn Sie als Hausarzt irgendwo in die hintere Surselva gehen. Das kann man, an dem hat man leider nichts geändert. Eigentlich ist ja damit die Idee die gewesen, dass die Hausärzte besser entschädigt werden und dass die technischen und die chirurgischen Tätigkeiten oben abgeholt werden. Aus Gründen, die ich auch nicht weiss, ist das ganz offensichtlich nicht gelungen. Und man muss natürlich ehrlich sehen, die jungen Ärztinnen und Ärzte, die wollen Familie gründen und die brauchen für das auch finanzielle Mittel. Und wenn sie sehen, wie viel man am einen oder am anderen Ort verdient, dann werden sie das sicher nicht außer Acht lassen.
Aber dann vergleicht man mit Chirurgen grundsätzlich, wenn man sagt, was ein Hausarzt verdient und man verdient es mit Löhnen, wo andere Leute in diesem Land in anderen Berufen verdienen, muss man sagen, also sie sind nicht am Verhungern, oder?
Ich denke, das sind wir nicht. Also ich sehe, glaube auch nicht ausgehungert
aus. Top aus, Frau Wenz.
Ich glaube, man muss einfach sehen, was für einen Einsatz geleistet wird, um zu dem Einkommen zu kommen. Das ist natürlich nicht ein geregelter 42-Stunden-Job, den wir leisten. Das sind Einsätze, vor allem im Notfalldienstbereich, die zu unüblichen Arbeitszeiten stattfinden. Das ist in anderen Berufen selbstverständlich auch so. Aber ich bin sehr froh, dass Frau Mürico von diesem Punkt angesprochen hat. Man muss einfach klar sagen, der Tarif, die Finanzierung der Hausärzte ist ein wichtiger Punkt. Und es gibt eine Studie zum Beispiel, wo man Studenten befragt hat. Und man hat einfach gesehen, neben anderen Punkten, die kennen Zahlen. Die wissen, wie viel das ein Chirurg verdient oder was auch immer. Und wie viel das ein Hausarzt verdient. Und sagen, wenn ich halb so viel muss arbeiten und dann gleich viel verdiene wie der Hausarzt, wo doppelt so viel schafft, dann wäre ich ja blöd, wenn ich nicht die andere Richtung würde wählen.
Sie haben einen Punkt angetönt, hohe Arbeitsbelastung, ganz lange Arbeitswochen bzw. eben viele Stunden pro Arbeitswoche. Ein weiterer Punkt, der es unattraktiv macht, Hausarzt zu werden. Ann-Sibylle Götschi.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Man muss ja auch sehen, wir haben einen Wandel in der Medizin, bei den Medizinstudenten. Wir haben über 50%, die jetzt Frauen sind.
Und die wollen weniger arbeiten?
Die haben nebendran eine Familie und ich bin selber eine Mutter von einem kleinen Kind und ich weiss, wie das schwierig das ist, das unter einen Hut zu bringen, Beruf und Familie. Man muss sich dann auch vorstellen, die Notfalldienste, die mit der Familie einfach als Einzelkämpferin im hinteren Surselva praktisch nicht möglich ist. Und dann überlege ich mir als Frau natürlich erst recht, ob ich mich nicht in ein anderes Fach begebe, wo ich vielleicht kann teilzeitlich an einem Spital arbeiten kann.
Eine Frage noch, Margot Denz, ist das eigentlich mit diesen zu wenig Hausärzten, ist das ein gesamtschweizerisches Problem oder ist das ein Unterschied zwischen Stadt und Land? Wo sind die Probleme am virulentesten?
Ich denke, man kann es nicht so beantworten. Also, ich habe gerade kürzlich ein paar Kollegen fragen und habe zum Beispiel vernommen, dass im GOMS ein Hausarzt jetzt eigentlich vor dem Rücktritt steht und kein Ersatz erkennbar ist. Umgekehrt hat mir ein Kollege erzählt, dass im Prättigau fast sämtliche Praxen durch relativ junge Hausärzte besetzt werden. In der Stadt haben wir zum Beispiel in Bern, wo eine neue Gruppenpraxis aufgegangen ist, die innerhalb von einem halben Jahr voll besetzt ist. Also das ist ein Riesenbedarf. Und in Bern haben sie eine Studie gemacht bei Patienten, die direkt auf die Notfallstation gegangen sind und haben dort erfahren, dass 35% keinen Hausarzt haben. Das ist eine städtische Agglomeration, wo es ganz viele Leute hat, die es die keinen Hausarzt haben. Also ich denke, es gibt an allen Orten Engpässe. Das ist einfach individuell und von der Situation zum Teil ein bisschen unterschiedlich.
Merci vielmals, Margot Enz von der Schweizer Hausärzte. Ich möchte Sie daheim noch einmal auffordern, anzuläuten. Was für Erfahrungen machen Sie daheim mit Hausärzten und Pflegeorganisationen? Sind Sie schon aufgelaufen, haben keine Hilfe bekommen oder läuft es wie am Schnürli? Wo erleben Sie Schwierigkeiten? 0848 440 222, Telefonnummer zum Anrufen. Und bevor wir mal hören, was die Hörerinnen und Hörer zu melden haben. Ich werde Sie fragen, ab 2012 zum Beispiel, sollen die Spitäler nach der sogenannten Fallpauschale abrechnen? Also pro Blinddarm zum Beispiel, also pro Fall gibt es einen durchschnittlichen Betrag. Und man sagt, durch das könnte es dann passieren, dass die Spitäler nicht daran interessiert sind, Leute länger als nötig im Spital zu behalten, weil es dann plötzlich zu teuer werden. Also man vermutet, dass es eine Verschiebung in ambulante Bereiche gibt. Dazu haben wir schon gesagt, man wird immer älter, es gibt immer mehr chronisch Kranke. Wenn man so all diese Faktoren anschaut, was erwarten Sie? Wird sich die Situation zuspitzen, wird es noch schwieriger werden? Stefanie Mürikofer vom Spitex-Verband Schweiz.
Also ich denke, wenn die Spitäler die Leute nicht länger behalten als nötig, dann ist eigentlich das, was man erreichen möchte. Also über die nötige Zeit aus muss man nicht bleiben. Es gibt gewisse Befürchtungen, dass die Leute zum Teil vielleicht auch zu früh entlassen werden. Aber ich muss sagen, es gibt schon an so vielen Orten in der Schweiz jetzt irgendeine Form von Fallpauschale, und die grosse Katastrophe von den zu frühen Entlassungen ist eigentlich praktisch nie eingetreten. Was wir uns darauf gefasst machen bei Spitex, ist, dass wir komplexere Fälle werden müssen pflegen. Auf das tun wir uns auch vorbereiten. Aber wir pflegen natürlich heute schon Leute nach Spitalentlassung. Also es ist nichts grundsätzlich Neues, aber es könnte anspruchsvoller werden.
Anspruchsvoller, aber nicht jetzt in der Gesamtmenge mehr, dass sich eben die Situation noch mehr zuspitzt, mehr Leute im ambulanten Bereich und weniger im stationären?
Es wird wahrscheinlich eine gewisse Zunahme geben, aber verglichen mit allen unseren Klientinnen oder Klienten wird das nicht stark ins Gewicht fallen, weil 80% von unseren Klientinnen und Klienten sind heute schon Langzeitpatientinnen und Patienten. Und an dem wird sich nicht sehr viel ändern.
Ann-Sibylle Götschi, Expertin für Ärztenetzwerk.
Ich denke, was für die Hausärzte sich ändern wird, ist, dass noch stärker eine gute Zusammenarbeit mit dem Spital braucht. Es kann ja nicht sein, dass ich als Hausärztin, als Hausarzt eines Tages einfach einen Patienten von mir habe und der ist aus dem Spital entlassen und ich weiss nichts und ich habe keinen Bericht und der Patient muss mir dann sozusagen erzählen, was ich jetzt als Hausärztin, als Hausarzt als nächstes zu tun habe. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, wo wir wirklich aktuell haben, die, ich sage jetzt wirklich Schnittstelle, weil es ist ein Schnitt, die Schnittstelle zwischen Spital und Arztpraxis, wo eigentlich immer noch nicht sehr optimal läuft.
Und natürlich die Schnittstelle zwischen dem Spital und der Pflege. Also ich glaube, das ganz Zentrale ist, dass die Spitäler den Ärztinnen und Ärzten und der Spitex die nötigen Informationen zeitgerecht rausgeben. Das ist der absolut entscheidende Punkt. Wenn das funktioniert, denke ich, ist es zu bewältigen.
Margot Enz.
Wir haben natürlich noch andere Befürchtungen und das betrifft einmal mehr das Geld, den finanziellen Aspekt. Einerseits tun die Spitäler, das sehen wir jetzt schon, sehr stark aufrüsten mit Spitalambulatorien. Also, dass sie Patienten aus dem stationären Bereich in ihr eigenes Ambulatorium entlassen, weil das dann nicht zu dieser Fallpauschale gehört. Durch das, die Ambulatorien, das wissen wir, die sind sehr lukrativ. Durch das werden zum Teil auch Querfinanzierungen gemacht. Also was sie im stationären Bereich nicht einnehmen können, nehmen sie im Ambulatorium ein. Und weil die Ambulatorien teurer sind, beziehungsweise einen höheren Taxpunktwert haben, mehr überkommen quasi für ihre Leistung, wie wir niedergelassenen Hausärzte, haben wir natürlich auch eine Befürchtung, dass es dort zu einem Kostenschub kommen kann. Und die Mengenausweitung wird natürlich am ambulanten Sektor in die Schuhe geschoben, wenn ich so darf sagen.
Was hat das denn für eine Bedeutung nachher? Was heisst das, wenn es in die Schuhe geschoben wird?
Also mit dem Kostendach oder mit der Kostenneutralität, wie man sagt, es darf einfach nicht mehr kosten, kann man sagen, wenn die Menge grösser wird, dann nachher wird die Abgeltung für die einzelne Leistung abnehmen.
Oder anders gesagt, wenn die Menge grösser wird im ambulanten Bereich, heisst es, die Hausärzte haben nicht gut gearbeitet, die haben zu viel gemacht.
Zum Beispiel, genau. Also man müsste dort neben dem Zusammenarbeiten, neben der Optimierung der Schnittstelle auch gut darauf schauen, dass man sieht, wie sich die Mengen verschieben und wer nachher wirklich für was verantwortlich ist.
Schaut da jemand?
Nein, bis jetzt leider nicht. Man redet zwar immer von der Begleitforschung, die unbedingt passieren soll, aber so wie wir informiert sind, hat das bisher niemand wirklich einen Tank genommen.
Sie lachen.
Also wir haben uns von der Spitex seit einiger Zeit darum bemüht, in die Begleitforschung einbezogen zu werden und sie jetzt auf eine nächste Phase vertröstet worden, im Sommer irgendein ist. Bis jetzt haben wir nichts gehört, dass die nächste Phase anfängt. Und die DRGs kommen 2012.
DRG ist ein anderes Wort für Fallpauschale. Und Begleitforschung, das wäre die Forschung, die man macht, um zu schauen, wie viel hat es vorher, was hat es vorher gebracht und was bringt es nachher, oder was sind die Unterschiede?
Ja, also ich denke, natürlich nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern vor allem auch in qualitativer Hinsicht. Also Patienten sollen ja mindestens gleich gut, wenn nicht besser behandelt werden. Vielleicht noch zu sagen, was wir Hausärzte bereits angefangen haben, das ist jetzt eine Erhebung auf einfache Art und Weise. Die Patienten, die zu uns kommen, kommen die, weil sie von sich aus kommen sie, weil sie zugewiesen werden, kommen sie, weil wir zum Beispiel eine Abklärung machen, bevor sie nachher ins Spital gehen, dann hat das Spital das nicht in seiner Pauschale drin. Das versuchen wir jetzt bereits zu erheben, dass wir dann ein bisschen gewappnet sind, um die Verschiebungen können zu erkennen. Aber es langt nicht.
Dir sagt, das ist das Doppelpunkt Forum. Wir diskutieren die Frage, wie es um die medizinische Grundversorgung steht. Das heisst also, was machen dagegen, dass eben immer mehr Hausarztpraxen überfüllt sind und das Bedürfnis nach Organisationen wie der Spitex immer grösser wird und gleichzeitig fehlen aber eben Ärzte und da oder dort auch Pflegepersonal. Ricarda Simonette, das Telefon hat geschellt. Wie tönt es von höherer Seite?
Von höherer Seite tönt es eigentlich sehr erfreulich. Das mal als Resümee so vorne weg. Es sind sehr viele Hörerinnen und Hörer, die angerufen haben. Zum Beispiel auch Sabine Eng von Basel oder Karl Weiss von Romanshorn oder Cora Mugier von Bern. Die lobend ihre Hausärzte in den höchsten Tönen, sind froh, dass es sie gibt und haben ganz gute Kontakte zu denen und nehmen auch in Kauf, wenn sie zwischendurch einmal ein bisschen warten müssen. Dann hat aber auch Ursula Stäbler von Steckborn angerufen. Und ihre Mutter, die ist 80, die braucht Spitex und hat zwei Halswirbel gebrochen. Und da wird ein bisschen kritisiert, dass immer wieder andere Leute kommen von der Spitex. Und dass das für die 80-jährige Mutter ganz schwierig ist. Das ist jetzt einmal so eine, ja, so eine Frage gerade auch in der Runde.
Stefanie Mürikofer vom Spitex-Verband Schweiz.
Vielen Dank. Das ist ein Problem, wo wir immer wieder damit kämpfen. Das ist einfach, weil wir ja uns als Arbeitsgesetz müssen halten. Das heisst, unsere Leute können nicht 7 Tage in der Woche 8 Stunden am Tag arbeiten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehr viel mit Frauen arbeiten, die Teilzeit arbeiten, die daneben eine Familie haben. Wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir diese Leistungen gar nicht erbringen. Und so versuchen wir einfach, die Zahl von der Pflegenden, die zu einer Klientin, zu einem Klient kommen, möglichst klein zu halten. Aber auf 1 bis 2 aber bringen wir es in den meisten Fällen leider nicht. Wir wissen, dass das ein Problem ist. Aber es ist im Moment nicht lösbar, weil wir einfach nicht Leute haben, die rund um die Uhr arbeiten.
Und da haben wir auch noch den Josef Dietrich am Telefon von Rapperswil. Herr Dietrich, Sie haben eigentlich auch eine ganz gute Meinung von den Hausärzten und zu der Wertschätzung.
Also ich kann das nur unterstreichen. Ich pflege einen sehr guten Kontakt zu meinem Hausarzt. Ich bin jetzt hier der zweite, nachdem der erste ein Burnout hatte und sich musste zurückziehen. Und habe auch mit dem jetzigen Hausarzt ein sehr gutes Einvernehmen. Und ich finde, man müsste die Hausärzte tatsächlich mehr unterstützen. Also ein grosses Problem ist unter anderem die finanzielle Seite. Auf der einen Seite, wenn Sie sehen, Notfalldienst, Nachtdienst, die Entschädigung, die ein Hausarzt, wenn man mir gesagt hat, überkommt, ist nur, wenn er zur Nacht, er ist auf Picket, aber die Zeit, wo er präsent muss sein, die wird ihm nicht entschädigt, ihm wird nur entschädigt, wenn er einen Einsatz hat. Und das ist in meinen Augen nicht korrekt. Wenn einer in einer Fabrik schafft, dann wird er auch für die ganze Arbeitszeit oder Präsenzzeit wird er entschädigt. Also das ist ein Punkt. Und dann entgegen der Aussage von der Frau Mühlkofer, dass es nicht zunehmen wird, der Anspruch an die Spitex. Ich bin der Meinung, das wird gewaltig zunehmen. Unter anderem auch, wenn man sieht, vermehrt werden Alterswohnungen bauen, damit die Leute eben möglichst lange noch daheim bleiben können. Und das wird dazu führen, dass sie zwar eine bequemere Wohnung haben, können daheim bleiben, aber sie brauchen dann dafür Unterstützung eben von der Spitex oder irgendeiner Haushalthilfe. Und das meinte ich, wird früher oder später sicher zu einem personellen Problem können führen.
Danke vielmals, Herr Dietrich. Ich gebe das Wort noch einmal Frau Mühlkofer.
Danke vielmals. Es ist so, dass im Bereich von der Pflege nach dem Spital, dort erwarten wir nicht wahnsinnige Steigerungen. Aber wenn wir natürlich jetzt über die nächsten 10 Jahre schauen, da haben Sie recht, wenn Sie sagen, es gibt immer mehr Betagte und Hochbetagte. Und von denen braucht ein gewisser Anteil einfach Pflege. Man streitet im Moment darüber, ob der Prozentsatz eher wird abnehmen. Vielleicht ist das so, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Leute mit relativ leichten Beschwerden. Die brauchen ein bisschen Spitex, die müssen sicher nicht ins Pflegeheim. Und auch von dort her rechnen wir damit, dass wir insgesamt natürlich schon mehr werden zu tun haben. Und darum haben wir jetzt auch unsere Ausbildungsanstrengungen sehr stark erhöht. Also wir tun jetzt auch, was wir früher nie gemacht haben, selber Pflegende ausbilden, insbesondere Fachangestellte Gesundheit.
Margot Tenz.
Der Hörer hat vorher sehr richtig bemerkt, die Problematik von der Entschädigung in der Notfall, also beim Notfalldienst. Es ist tatsächlich sehr stossend, dass viele Hausärzte und je ländlicher, umso häufiger Präsenzdienste machen, angebunden sind, ihren Hobbys nicht nachgehen können, nicht mit der Familie weggehen können und für das kein roter Rappen sehen. Daran ändern auch neue Formen von Notfalldienst nicht alles. Also das heisst, man wird zwar entlastet für den Dienst, das können wir vielleicht nachher noch besprechen, aber die Präsenz, einfach die Tatsache, dass es uns gibt und wir bereit sind, den Dienst zu übernehmen, das ist wirklich ein Problem. Und vielleicht noch ganz kurz als Link zu der Spitex. Hausärzte, die Hausbesuche machen, da haben wir gekämpft wie verrückt, dass eine sogenannte Besuchsinkonvenienzpauschale, das ist etwas Verrücktes. Das ist ein kleiner Zusatz, ich bin nicht so gut in Zahlen, etwas um die 20 Franken, wo ein Hausarzt zusätzlich überkommt, wenn er einen Hausbesuch macht. Alles andere ist genau gleich teuer, wie wenn der Patient zu ihm in die Praxis geht. Also unberücksichtigt, den Weg kann man noch verrechnen, aber der Aufwand ist natürlich enorm. Und man hat uns die Pauschale auf Anfangsjahr gestrichen. Nach langem Hin und Her haben wir sie bis Ende von dem Jahr jetzt wieder bestätigt. Und sind jetzt mindestens, haben wir es okay von den Versicherern, dass sie das bis Ende 2012 noch wettet, gern weiterzahlen. Aber das ist stossend, wenn man solche Kämpfe austragen muss.
Gut, dann wollen wir jetzt in der nächsten halben Stunde darüber reden, was es denn für gute Lösungen und Möglichkeiten gibt, dass man nicht dabei bleibend bei dem, was stört und was stossend ist. Ich werde zuerst noch kurz sagen, wer meine Gäste sind. Mit dabei ist die Präsidentin vom Spitex-Verband Schweiz, Stefanie Mürikofer, dann Hausärztin und im Vorstand vom Schweizerischen Verband von der Haus- und Kinderärzte Margot Enz und Ann-Sibylle Götschi, Ärztin, und sie arbeitet als Managerin von Ärzte-Netzwerk. Wir haben schon ein, zweimal angetönt, Ann-Sibylle Götschi, dass Ärzte-Netzwerk eine gute Sache sind, wenn es darum geht, dass eben Hausärzte und andere Organisationen zusammen können, effizienter arbeiten können. Können Sie uns ein Beispiel sagen, wie das kann funktionieren, dass es eben für alle besser wird?
Also gibt es ein gutes Beispiel, wo gerade die Spitex und das Netz sehr effiziente Zusammenarbeit haben, das ist Pizolcare. Das ist ein Netz im Rumsarganz, wo sich Ärzte, Spezialärzte und Spitäler zusammengetan haben. Und die haben ein gemeinsames Projekt mit der Spitex, wo sie genau Abläufe haben, wer was, wie, wann, wo macht mit dem Patienten, wo sich regelmässig treffen und das gemeinsam besprechen, dass das optimiert wird. Das löst aber natürlich das Wetterproblem vom Notfalldienst, von dem fehlenden Nachwuchs. Also Ärztenetzwerke sind sicher sehr gut für Qualität, sie sind wahrscheinlich auch sehr gut zum kosteneffizient zu arbeiten, aber für die Nachwuchsproblematik sind sie natürlich nicht geeignet zum Nachwuchs zu arbeiten.
Ja, das ist auch eigentlich unser grösstes Problem, und für das können anzugehen, haben wir unsere Volksinitiative «Ja zur Hausarztmedizin» lanciert. Wir haben sie nach ganz kurzer Sammelzeit mit über 200'000 Unterschriften im letzten Frühling eingereicht und haben bereits vom Bundesrat eine erste Botschaft bekommen. Wir möchten mit dieser Initiative, dass die Aus- und die Weiterbildung für die Hausärzte besser gestaltet wird, dass wir das gewährleistet ist, dass ausreichende Grundversorgung durch die Hausärzte erfolgen wird, und dann werden wir auch genügend Hausärzte haben.
Gut, ich will nicht auf die Initiative jetzt eingehen, weil das würde selber eine Stunde decken, was die alles beinhaltet. Die hat selbstverständlich noch ganz viele andere Punkte, die wir anschauen müssen. Ich würde gerne ganz konkret dabei bleiben, was man jetzt schon macht und was man eben machen könnte, ohne jetzt den politischen Weg einzuschlagen. Ärztenetzwerk ist eine Möglichkeit, eben, wo man vielleicht mehr Power auch überkommt gegenüber von der Krankenkasse zum Beispiel, dass man mit ihnen kann verhandeln etc. Was gibt es für andere Möglichkeiten, wie man sich kann organisieren? Die Spitex zum Beispiel, Frau Mürikofer, das ist jetzt ein Beispiel bei dem Projekt Pizol. Müsste die Spitex nicht überall bei den Arztpraxen, bei den Hausärzten den Fuss drin haben?
Wir haben natürlich an sehr vielen Orten informell gute Vernetzungen mit den Hausärzten, das muss man sagen. Aber ich finde es ganz schön, wenn man so etwas machen kann, wie eben zum Beispiel Pizolcare, wo man dann in einem grösseren Netz innen ist, weil das ist vor allem auch für Patienten etwas ganz Wichtiges. An die muss man ja auch gelegentlich noch denken, dass eben die, die etwas für sie tun, sei das die Ärzte oder sei das die Spitex oder sei das eine Physiotherapeutin oder vielleicht auch eine Ernährungsberaterin, dass die in einem Netz inne sind und dann wirklich miteinander zugunsten von dem Patienten etwas machen können. Also ich bin überzeugt, dass die Betreuung von den Patientinnen und Patienten auf diese Art und Weise besser wird, aber es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis man einigermaßen flächendeckend zu solchen Netzen kommen.
Wieso machen wir das nicht schon lange an, Sibylle Götschi? Sie sind ja Expertin für Ärztenetzwerke.
Also ich denke, erstens gibt es Ärztenetz und Ärztenetz. Also die einen wollen sich mehr organisieren, wollen mehr Strukturen, wollen auch mehr Zusammenarbeit, wollen mehr Projekte. Und die anderen möchten mehr eher ein bisschen los zusammenarbeiten. Man muss ja ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ärztenetz führen und managen, das ist auch Arbeit. Und die Ärzte müssen da auch mitschaffen. Und die Hausärzte haben eigentlich eben schon genug.
Können Sie noch eins wiederholen, was denn die in diesen Netzwerken alles machen und was das den Patienten bringt?
Also erstens mal, es geht sehr viel um Qualitätsarbeit. Ich meine, Frau Enz ist ebenfalls in einem Ärztenetzwerk. Das heisst, es geht um gemeinsame Qualitätszirkel, gemeinsame Qualitätsprojekte, die man macht. Es geht aber auch darum...
Also ganz, ganz konkret zum Beispiel?
Zum Beispiel jetzt ein Hypertonieprojekt ein Projekt für Diabetesbetreuung.
Die treffen sich dann und schauen, wer die besten Methoden hat? Oder
ja, wie? Oder wie man das optimal machen soll, welche Behandlungsrichtlinien wir in dem eigentlich jetzt die aktuellsten sind, zum Beispiel auch mit welchen Spezialisten man möchte zusammenarbeiten oder was soll der Hausarzt machen und was kann zum Beispiel besser die Ernährungsberaterin oder die Diabetesberaterin. Man kann auch bereits jetzt Daten erfassen, um zu schauen, tut sich durch die Bemühungen tut sich da Wert zum Beispiel vom Patienten verändern. Also verbessert sich die Therapie zum Beispiel. Und es gibt auch Projekte, wo man versucht, Patienten gewisse Selbstmanagement-Kompetenz zu geben, im Sinne von, dass der Patient auch lernt, mit der Krankheit umzugehen.
Das wäre das Ärztenetzwerk, wo eigentlich dann im Patienten so weit gut kommt direkt, als dass er bessere Qualität bekommt. Jetzt gibt es ja aber noch andere Probleme. Zum Beispiel die, dass es immer mehr Frauen gibt im Ärzteberuf. Frauen, die Teilzeit arbeiten wollen. Auch Männer, die Teilzeit arbeiten wollen. Und jetzt hat aber ein Hausarzt einen 70-80-Stunden-Job. Was hat man denn da für Ideen?
Also ich denke, die Zukunftsform der Hausarztpraxis wird eine Gruppenpraxis sein, eine Gemeinschaftspraxis. Und das heisst eigentlich nicht mehr und nicht weniger, als dass einige Ärzte, die sich gut verstehen, die gerne möchten zusammenarbeiten, nahe zusammen sind. Und zum Beispiel schauen, dass sie 7 Tage in der Woche oder vielleicht 6 Tage in der Woche können abdecken und vielleicht am Morgen um 7 Uhr schon offen haben bis zum Abend um 8 Uhr. Und so kann jemand Teilzeit arbeiten, wird dann abgelöst vom Nächsten und kann für Patienten, die in dieser Gruppenpraxis sind, sicherstellen, dass in dieser Zeit immer jemand da ist.
Und da muss man einfach damit rechnen, dass es dann halt nicht immer der gleiche ist.
Ich denke, es gibt verschiedene Formen, das ist so. Also in einem dringenden Fall, in einem Notfall, muss man, sage ich jetzt, mit dem zufrieden sein, der dann da ist. Das heisst aber nicht, dass man nicht gleich im Grunde genommen seinen betreuenden Hausarzt kann haben, der in aller Regel für einen da ist und schaut, dass man mit ihm die Begleitung macht.
Stefanie Mürikofer.
Man muss vielleicht einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht von Ärztennetzwerken redet und Gruppenpraxen meint. Das ist nicht ganz das Gleiche, sondern wichtig ist es eigentlich, vor allem auch außerhalb der grossen Städte, dass man eine Vernetzung hat vom Regionalspital, von den niedergelassenen Ärzten, von der Spitex und von anderen Dienstleistern, also zum Beispiel eben Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten, was auch immer, dass man die alle mit ins Netz nimmt.
Sagen Sie mir, Hans-Sibyl Götschi, in 2 Sätzen den Unterschied zwischen Gruppenpraxis und Ärztennetzwerk.
Eine Gruppenpraxis, das ist eine Praxis, wo mehrere Ärzte unter dem gleichen Dach miteinander arbeiten. Ein Ärztennetz, das ist ein Netz von Ärzten, die in eigenen Praxen arbeiten und einfach eine gewisse formelle und strukturierte Zusammenarbeit haben, wo aber jeder selbstständig oder manchmal sind es auch 2 mit schafft, also die sind nicht zusammen in der gleichen Praxis. Aber ich möchte noch etwas sagen zu der Grossstadt oder eben außerhalb von der grossen Städte. Gruppenpraxen in kleinerer Form, 3 bis 5 Ärzte, gibt es natürlich auch in den kleineren Gemeinden, also auch in Aglo-Gemeinden. Ich glaube, das ist nicht nur auf grössere Städte beschränkt und es wird vor allem auch wahrscheinlich in gewissen Gegenden, wo es vielleicht bis jetzt 4 Ärzte in 6 Dörfern gegeben hat, wird es vielleicht in absehbarer Zeit dann halt mal eine Gruppenpraxis für die 6 Dörfer geben.
Und was macht man dort auf dem Land, wo es nur einen Arzt hat und der hat rundum niemand und er ist überlastet und niemand übernimmt seine Praxis?
Also ich denke, auch der Arzt wird sich können mindestens computermäßig vernetzen mit anderen, auch wenn sie weiter weg sind. Das heisst, dass man vielleicht das Telefon hüten zum Beispiel für Notfall. Im Wallis hat es so ein Modell, wo eigentlich die Doktor von diesen entfernten Seitentäler mehr im Tal sollen unten quasi Notfalldienst machen und dort eine Triage, also schauen, wer hat dringend Hilfe nötig, wer kann ein bisschen zuwarten, also den Schwierigkeitsgrad von der Krankheiten entscheidet und dann das wieder in die Peripherie rausmelden und zum Beispiel sagen, du dort ganz im Krachen oben musst jetzt dort einen Hausbesuch machen. Aber der Arzt, der dann dort oben ist, der ist sonst eine Art frei, der muss vielleicht erreichbar sein und muss nicht die ganze Nacht das Telefon hüten und dauernd auf Trab sein. Also da gibt es Formen, die jetzt schon gelebt werden, die gut funktionieren. Ich kann zum Beispiel erwähnen, dass wir in unserem Netz auch noch eine spannende Sache haben von einer virtuellen Gruppenpraxis, wo sich ein paar Doktor in Agglomeration Grossraum Zürich zusammentun, wo alle ihre Einzelpraxis haben und wo sich mit der elektronischen Krankengeschichte vernetzen. Sie sind aber immer noch jede in seiner Praxis, aber so, dass vielleicht ein Tag der Notfalldienst oder Notfalltelefon abnimmt, am anderen Tag der nächste. Und das dann gerade für alle, dass auch, wenn jetzt der Patient zum einen geht, der kann dann auf die Akte bei seinem Hausarzt Einsicht nehmen. Also da hat es ganz spannende Modelle, die zum Teil von Ärzteseite selber kommen.
Etwas, was ich bei der Vorrecherche auch gehört habe von einem Hausarzt, da hat man gesagt, ja, oder man könnte den Beruf der Assistentinnen aufwerten. Also, dass man sagt, eine Assistentin könnte vielleicht, je nachdem, wenn es um einen Blutdruck geht, messen oder einen Verbandswechsel, könnte auch eine Assistentin einen Hausbesuch machen. Stefanie Mürikofer.
Ich denke, innerhalb von der Praxis könnten die Assistentinnen wahrscheinlich gewisse technische Sachen oder auch Wundversorgung in der Praxis übernehmen. Ich bin aber der Meinung, wir sollten nicht zusätzliche Schnittstellen schaffen. Wir haben eigentlich schon genug.
Das heisst, jetzt habe ich gemeint, wir haben zu wenig Leute in der Pflege. Wir haben zu viele Schnittstellen, aber zu wenig Leute.
Nein, lasse ich mich kurz sagen. Wenn wir zusätzlich Leute aus der Praxis rausnehmen, in die ambulante Umgebung, dem kann man nicht einmal Pflege sagen, aber in die ambulante Umgebung, dann haben wir einfach noch mehr Probleme, um für die Leute, die gepflegt sollten werden, das Ganze zu koordinieren. Wir haben vorhin gehört, es kommen eh schon zu viel. Also es sollten nicht noch zusätzliche kommen. Aber ich denke, wir können sowohl im Spitex-Bereich wie auch im Praxisbereich gewisse Aufgaben, die heute Ärzte noch ausführen, delegieren, sei es in der Praxisassistentinnen, sei es in der ambulanten Pflege, also in der Spitex, dann auch an die Spitex-Pflegenden, wobei das zum Teil zusätzliche Ausbildungen braucht. Das muss man sich auch bewusst sein.
Gut, jetzt haben wir genau zu dem Thema einen Hörer am Telefon. Es ist der Stefan Probst. Guten Abend, Herr Probst.
Guten Abend.
Sie melden sich genau zu dem, gell Sie? Bitte.
Ja, also ich bin selber Arzt, ich bin jetzt noch unterwegs und was mich ein bisschen stört, ich bin Spezialarzt, also einer von den sogenannten Chirurgen. Was mich stört an den Hausärzten ist, dass sie immer die Chirurgen und die Hausärzte gegeneinander finanziell aufspielen. Ich muss einfach sagen, wir haben ganz ähnliche Probleme in unserer Sparte. Wir finden auch kein Nachkommen, wir finden keinen Nachfolger, wie die Hausärzte auch, oder? Und was die Netzwerke anbelangt, ist einfach so eine Sache. Es wird sehr viel Netzwerk gemacht, Gruppenpraxen. Dann macht der Hausarzt diese Spezialität und der andere macht diese Spezialität. Die sind ja untereinander ein Club, der eigentlich ein Grossbetrieb betreibt, wo jeder sein sogenanntes Hobby macht. Das ist an und sich gegen das ist nichts zu sagen. Aber der Hausarzt als solches ist dann ein Hausarzt, wenn er zu den Patienten heimgeht. Und was wir heute feststellen in den Gruppenpraxen, oder? Das passt vor allem vielen Frauen, das kann ich verstehen, dass sie sich in der Gruppenpraxis Niederland, Mutterschaft ist gesichert, Mutterschaftsurlaub ist organisiert und am 5. hat man Feierabend und ab der 6. können dann die gehen, wenn ich einer bin, oder? Oder andere Hausärzte. Das Gleiche ist mit denen, die die Notfallpraxis im Spital haben. Es funktioniert nicht im Spital oben, das kann man schon gehen. Der Arzt geht aber nicht heim zu den Leuten. Dann muss man einen Notfalldienst nur im Hintergrund aufbauen, oder? Und das wird immer verrückter und es gibt immer weniger Leute und weniger Ärzte, die tatsächlich dann heimkommen, oder? Zur Tag- und Nachtzeit. Das mit dem Computer, das ist auch recht, dass ich die Information von meinem Nachbar habe, oder? Aber schlussendlich will der mich sehen. Und dann muss ich eben gehen. Ist es gleich was, entweder im Spital oder und so weiter und so fort. Und was Frau Mürikofer gesagt hat, als alte Regierungsrätin, da hat sie schon recht. Man muss mit den lokalen Spitälern zusammenarbeiten. Tatsache ist aber, dass es in Zukunft nur noch grosse Gruppenpraxen gibt und die heissen Spitäler. Und die Spitäler machen das, um ihre Kundschaft zu kanalisieren, damit möglichst die Kundschaft in dem Spital endet, wo sie eben die Notfallpraxis sind. Das muss noch ganz klar sein. Und ein weiterer Punkt, der eben auch noch dazu führt, ist, dass das für die Spitex in Zukunft ein Riesenproblem wird sein, weil nämlich die Patienten länger sie mehr mit einer V-pauschalen Blutung nach Hause entlassen werden. Und dann müssen das Spitex-Frauen machen, die im Prinzip ausgebildete Schwestern müssen sein.
Gut, Herr Probst. Ja, Sie haben ganz Haufen Punkte angesprochen. Ich möchte ganz kurz Wort noch in die Runde geben, dass wir wenigstens ein paar von diesen Punkten können, parieren allenfalls. Danke vielmals für Ihren Anruf. Ich gebe den Margot Enz von der Schweizer Hausärzte.
Also zuerst möchte ich mich entschuldigen, wenn die Chirurgen immer so ein bisschen als erstes in den Sinn kommen. Das hat natürlich überhaupt nichts zu tun damit, dass wir gegen Chirurgen sind. Wir arbeiten gut zusammen und brauchen ja die auch. Wir können andere Beispiele erwähnen. Was gesagt worden ist, wegen diesen Notfallpraxen zum Beispiel, also da muss ich vehement widersprechen. Ich bin in Baden in so einer Notfallpraxis, die im Spital vorgeschaltet ist. Das ist die erste gewesen, notabene in der Schweiz. Es ist ein tolles Pionierprojekt und man kann sagen, dass wir durch das haben können unser Notfallreihung vergrössern. Also wir sind mehr Ärzte, die die Gruppe, also die Notfallpraxis versehen. Wobei von all denen, die notfalldienstpflichtig sind, kann jeder auswählen, will ich in dieser Praxis arbeiten oder will ich lieber Hintergrunddienst machen. Es gibt denen, die gerne Hintergrunddienst machen, die vielleicht eine Familie haben.
Was mit ist Hintergrunddienst?
Hintergrunddienst heisst, dass die 24 Stunden müssen erreichbar sein. Sie müssen aber nicht subito nehmen an. Sie müssen innerhalb von einer Stunde, zwei können bei einem Patienten sein. Und die anderen, die in der Praxis sind, in dieser Notfallpraxis sind, die sind dort vor Ort und machen Notfalldienst. Notabene ist die Idee darum gekommen, weil Patienten von sich aus ins Spital gewandert sind. Und
wir das ist auch eine Tendenz, das ist etwas, was am Laufen ist, dass viele Leute einfach immer direkt in Notfall
und dann haben wir uns überlegt, ja, was sollen wir in der Stadt oder im Dorf in der Praxis sitzen, auf den Notfall warten und der Patient läuft ins Spital. Also tun wir doch unsere Notfallpraxis zügeln und tun sie im Spital vorlagern.
Ann-Sibyl Götschi.
Ich möchte noch etwas sagen zu den Gruppenpraxen in diesen Netzen, die wir betreuen. Hat es doch ziemlich viele Gruppenpraxen. Die Ärzte machen alle ganz normal Notfalldienst. Die machen auch alle Hausbesuche, übrigens auch die Praxis, eine ganz grosse in Zürich, die Medix-Gruppenpraxis, dort werden Hausbesuche gemacht, was viele Einzelhausärzte in der Stadt übrigens auch zum Teil nicht mehr machen. Also ich finde, das ist jetzt ein Vorwurf, wo ich finde, wo ein bisschen ungerechtfertigt ist und wo vor allem auch unfair ist für all die Kollegen, die eben Notfalldienst machen und in einer Gruppenpraxis arbeiten. Die Frauen, die Teilzeit arbeiten und kleine Kinder haben, die sind halt vom Notfalldienst zum Teil ausgenommen, aber das ist nicht, weil sie Teilzeit arbeiten, sondern weil sie überhaupt vom Notfalldienst in der Notfalldienstorganisation ausgenommen sind.
Ich glaube, man muss daran noch einmal zurückkommen. Wir reden über Grundversorgung. Und Grundversorgung heisst ja nicht hochspezialisierte Medizin in irgendeinem Unispital, sondern es heisst die Versorgung, die wir für jeden Tag brauchen. Und da sind die Hausärzte dabei, da sind auch Chirurgen dabei und da sind nach wie vor auch Regionalspitäler dabei. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn man jetzt einfach alles im Spital würde konzentrieren. Erstens mal gibt das eine relativ teure Organisation und auf der anderen Seite nützt den Leuten, die das brauchen, nicht sehr viel.
Frau Mürikofer, sagen Sie mir doch noch in zwei Sätzen, wer muss was wie machen, dass es gut kommt?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die wir uns alle seit vielen, vielen Jahren stellen. Ich glaube, wir müssen alle bereit sein, uns aufeinander zuzubewegen. Also jeder muss seinen eigenen Gartenhag endlich einmal schliessen und man muss auf den anderen zugehen, man muss auch Verständnis haben für die Probleme, die die anderen haben. Wir sind eine riesen Spielwiese mit ganz unterschiedlichen Leuten, aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn man wirklich will, dann kann man auch zusammenarbeiten. Und das sollten wir eigentlich im Interesse des Patienten.
Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke vielmals Ihnen, dass Sie hier ins Doppelpunkt Forum gekommen sind, zu diskutieren über die Zukunft der medizinischen Grundversorgung.
Das ist Doppelpunkt Forum, geleitet von der Karin Frey. Und Gäste waren sind Stefanie Mürikofer, Präsidentin vom Spitex-Verband, Ann-Sibyl Götschi vom Ärzte, sie ist Ärztemanagerin von MedSolution und Margrot Engz, Hausärztin und Vizepräsidentin vom Haus- und Kinderärzteverband.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.